Ausgabe 40 des Science Busters Podcasts und heute geht es um Buch und Buchen. Herzlich willkommen zur 40. Ausgabe des Science Busters Podcast, produziert wie immer mit der Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist Martin Puntigam und mir gegenüber heute wieder einmal Günther Pahl, Streetname Gunkel. Hallo.
Hallo.
Letzte Ausgabe, in Ausgabe 39, haben Florian Freistetter und ich über den IPCC-Bericht, also den Sachstandsbericht des Weltklimarats, gesprochen, was dort alles drinnen steht, wie verzweifelt wir Menschen tatsächlich sein sollten oder auch nicht. Wir beide haben das letzte Mal in Ausgabe 20 miteinander gesprochen, habe ich nachgeschaut, in der Folge Kavalierstart für Frühstückseier. Heute ist die 40. Folge. Nächstes Mal sehen wir uns wahrscheinlich bei der 60.
Ja, von mir aus. Ich bin jetzt auch schon 60. Das ist eine schöne Zahl.
Herzlichen Glückwunsch, da kann man das gleich
verbinden. Das Hexagesimalsystem beruht auf der Zahl 60.
Das funktioniert wie?
Man zählt nicht wie beim Dezimalsystem in 10er Einheiten, sondern in 60er Einheiten. Das haben die irgendwo in Südamerika, die Azteken, Mayas oder die Olmeken. Irgendwer hat dieses Hexagesimalsystem benutzt und wir benutzen sie auch noch.
Und wann, wenn wir den 60. Geburtstag feiern und hoffen auf die nächsten 60 Jahre?
Na, wenn wir eine Stunde in 60 Minuten, eine Minute in 60 Sekunden einteilen oder einen Kreis in 360 Grad.
Also das ist dann doch praktischer, als es klingt, wenn man es das erste Mal hört.
Ja, genau, weil es nämlich eine hoch zusammengesetzte Zahl, also hoch zusammengesetzt nicht, aber 60 kann man doch, hat viele natürliche Teiler.
Aber was es damit im Einzelnen historisch auf sich hat, vielleicht bereiten wir uns vor als Hausübung für die Folge 60. Das letzte Mal haben wir unter anderem darüber gesprochen, über deinen Weg ins Planetarium, die Abende, die du mit Harald Lesch gemeinsam gestaltest, über Wellen haben wir lang gesprochen, über das Gottvertrauen von Vögeln und die Wohnadresse von Obertönen und viel anderes mehr. Heute wird es gehen unter anderem um das nagelneue Science Busters Buch seit einer Woche auf der Welt, Holz. Und wenn wir Glück haben, reden wir noch ein bisschen, wie man Metall gefügig macht. Unser neues Buch, wie gesagt, seit einer Woche auf der Welt. Wir haben es da vor uns. Das heißt,
Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Ein schön langer Titel, der auch ein völlig sinnvoller, zutreffender Satz ist, der doch einige Irrtümer, Miss- und Unverständnisse aus der Welt rempelt.
Quasi wie eine Postwurfsendung, das kriegt man auch, wenn man es nicht haben möchte und wird beserviced von der Wissenschaft, die eben auch dann gilt, wenn man es nicht wahrhaben möchte, ist erschienen im Hansa Verlag und sehr schön gestaltet vom Büro Alba.
Ja, muss man sagen, das ist ein, ich habe tatsächlich grafisches Gewerbe, was übrigens, also darf man vermuten, das älteste Gewerbe der Welt und so, aber vielleicht ist das grafische Gewerbe das älteste Gewerbe, weil die ersten Höhlenmalereien sind sicherlich erstreckt worden, bevor der erste bezahlte Pfarrer erledigt worden ist. Aber das nur am Rande. Und ich habe grafisches Gewerbe gelernt, tatsächlich, weil ich war auf der höhere grafische Bundeslehre Versuchsanstalt für Druck- und Reproduktionstechnik. Das habe ich durchgemacht und habe Reproduktionsfotograf gelernt, was auch eine völlig sinnlose Verrichtung war. Also im Nachgang weiß man es dann natürlich. Weil das, was ich 5 Jahre lang gelernt habe über Farbkorrektur und Isolüchnen und A-Lüchnen und den Farbraum und so, das kann heute jeder Scanner, den du um 50 Euro beim Hof am Markt kaufst.
Also, gut. Also, du hast die 5 Jahre lang zum Scanner auf 2 Beinen ausbilden lassen?
Nein, wir haben nur gelernt mit Plattenkameras, also so wo man original auf eine Glasscheibe, nämlich Scheibe, keine Platte, so 60x60 Zentimeter, die war mit Gummi Arabicum eingelassen, da hat man dann einen großen Film draufgeklebt, das Filmmaterial und in eine Kassette und diese Kassette ist dann irgendwie verschlossen worden mit so einem Rollbalken, das haben wir dann von hinten eingehängt in eine große Balkenkamera, wie gesagt, Negativformat, 60x60 Zentimeter, die waren schon richtige Kisten, die gestanden sind mit Kohlebogenlampen, wurde dann beleuchtet und so, und der Verschluss war von Hand. Das heißt, man hat vorn das Objektiv gehabt und einen Deckel drauf. Den hast du weggenommen, auf die Uhr geschaut und hast wieder zugemacht.
Also ohne Auslöser, sondern der Auslöser war war das Öffnen des Objektivs.
Genau, so. Also so habe ich begonnen zu lernen, und wir hatten damals sogar einen Scanner, allerdings nicht diesen Flachbettscanner, sondern einen Scanner, am Prinzip einer Drehbank irgendwie. Das heißt, man hat eine Walze, und auf der einen Seite wird das Material, das zu durchleuchten ist, eingespannt, also das ein Dia sozusagen wird auf eine durchsichtige Walze geklebt. In der Walze ist dann ein Abnehmer, eine Fotozelle, und von außen wird das Dia durchleuchtet, und während sich die Walze dreht, vorne das Dia langsam ab, und auf der anderen Seite, auf der Dunkelseite, ist dann der Film eingespannt, der belichtet wird, je nachdem, was da an Signal kommt. Das war aber noch die Frühzeit des Scanners, also, und das hat praktisch nie, also einmal am Tag hat es irgendwas in der Dunkeleinheit zerrissen und zerfetzt, das war sehr lustig. Und so.
Ja. Wie groß war das Gerät?
Das war wie eine Dreh, also so 3 Meter lang, 1,20 Meter hoch.
Also nicht wirklich mobil?
Nein, das war schon eine richtige Kiste. Also das war schon was da.
Also das, was man heute mit dem Mobiltelefon kann, mit dem Smartphone, dass man einfach drauf hält und dann ist gescannt und dann schickt man es weiter, das war damals, da habt ihr schon gesagt, da freuen wir uns schon drauf, oder das war noch undenkbar?
man muss dazu sagen, also das, was heute mit dem Mobiltelefon geht, man macht ein Bild, dann kann man es auch schon, man weiß, was man sieht, ist in Ordnung. Und die können tatsächlich sehr viel, nur wenn man es weiterverarbeiten will, braucht man immer einen Informationsüberschuss. Wenn man mit dem Handy etwas aufnimmt, Musik, dann kann man das zwar abspielen, man hört das Lied, nur wenn du das mit einem Hall, Raum oder sonst irgendwie was versehen willst, in der Audiotechnik damit arbeiten willst, das geht nicht, weil du hast dann wirklich nur die datenreduzierte Version von, ja, man weiß, was gemeint ist. Also, und auch beim Bildern ist es so, dass du, also aus einem JPEG kannst du keinen Druck machen. Du brauchst wesentlich mehr Daten, als du mit dem Auge sehen kannst, um das dann im Farbraum herumzuschieben. Was der JPEG mit dem Photoshop probierst, schön machen, geht's nicht. Also, man braucht also schon, also das, was das Handy heute kann, hat der Scanner damals schon bei weitem übertroffen.
Aber er war halt nicht so gut zum Einstecken.
Ja.
Und das hast du 5 Jahre lang gelernt und kennst dich deshalb, also würdest du dich jetzt als begabten, grafisch begabten Menschen bezeichnen?
Na, was ich gelernt habe, war eben Reproduktionstechnik. Das heißt, also Reproduktionsfotografie, also nicht mehr Kunstfotografie, man sieht was Schönes, man fotografiert es und das ist ein gutes Bild, sondern das, was der Künstler fotografiert hat oder auch der Fotograf, der halt ein Porträtfoto, wurscht, es gibt ein Foto, das ist bereits gemacht worden, und jetzt ist es meine Aufgabe, dass ich dieses Foto in die Grundfarben zerlege, mit einem Raster versehe, also die Druckgrundfarben, also Cyan, Magenta, Gelb und Schwarz, was im grafischen Gewerbe Tiefe heißt. Und das macht man mit Filtern, damals wir mit Filtern, mit Farbfiltern, und da muss man korrigieren, das war eine komplizierte Geschichte. Und dann hat man 4 Filme, wo auf einem Film ist nur das, was Magenta ist, auf einem Film ist nur das, was der Farbanteil von Gelb, von Cyan, das ist Himmelblau, und dann was Schwarz ist. Und das wird dann, das ist ein Schwarz-Weiß-Film, das ist nur die Information drauf, und das wird dann auf verschiedene Druckplatten kopiert. Diese Druckplatten nehmen dann dort, wo das Büdel ist, Farbe auf und geben das ans Papier weiter, das muss übereinander gelegt werden, und dann hat man wieder ein Farbbild. Also die Aufgabe des Reproduktionsfotografen ist komplett stumpf, das hat mit Gestaltung überhaupt nichts zu tun, das ist ja im Gegenteil. Also je mehr du gestaltest, umso schlechter machst du Haken.
Also, aber wenn du das Buch, um darauf zurückzukommen, in die Hand kriegst, kannst du das beurteilen, das ist was Schönes? Oder
das ist noch geblieben, also ein gewisser Rest an Bibliografie oder Bibliophilie, kann man sagen, bei mir. Ich schätze es überhaupt, wenn ein Handwerk gut gemacht ist und wenn irgendwas gut ist, mag ich das. Und dieses Buch ist gut gemacht. Das gefällt mir sehr gut. Es gibt ja Bücher, also alte Bücher mit Goldschnitt, heißt es. Das ist, wenn die Seitenkanten mit goldener Farbe überzogen sind, das schaut sehr gut aus. Hat mit dem goldenen Schnitt übrigens nichts zu tun. Der goldene Schnitt ist ein Zahlenverhältnis, nämlich, also auch lustig. Also das Verhältnis ist 1 plus Wurzel aus 5 halbe. So, das kann man als Zahl nicht komplett sagen, weil Wurzeln von ganzen Zahlen sind entweder ganzzahlig oder irrational. Das heißt, die hören hinterm Komma nie auf. Also es gibt keine Wurzel, die irgendwie noch 3 Nachkommastellen fertig ist. Das gibt's nicht. Also entweder ist es keine oder unendlich viele. Also gut, ein Wurzel aus 5 ist, da kommt was zusammen. Wie bei Wurzel aus 2 oder Wurzel aus 3, ist ja wurscht. Das Zahlenverhältnis vom goldenen Schnitt ist so, eine Strecke wird geteilt so, dass der längere Teil dieser Teilung sich zum kleineren so verhält, wie die Gesamtstrecke zum längeren Teil. Klingt kompliziert.
Das klingt noch nicht kompliziert, aber ich glaube, das Rechnen ist dann kompliziert. Oder das ist ja ein Verhältnis einfach nur, oder?
Ja, ist ein Verhältnis, kann man ausrechnen. Und es kommt eben dann 1 plus Wurzel 5 dividiert durch 2. Also nicht Wurzel 5 dividiert durch 2, sondern 1 plus Wurzel 5 und das Ganze dividiert durch 2. Jetzt gibt es so Mystiker, die dann sagen, weil also dieses Verhältnis kommt in der Natur sehr oft vor durch diese Fibonacci-Zahlen. Die Fibonacci-Reihe, das heißt, man beginnt mit 1.
Also das ist kein Zuckerl, das man lutscht für Kinder.
Nein.
Wenn man Fieber hat, nimm mal Fibonacci, dann wird's besser.
Na, Fibonacci ist ein Mathematiker im, ich weiß nicht, ein früheres Jahrhundert, ist ihm draufgekommen, also anhand von der Vermehrungsmuster von Kanikeln. Also das Bildungsprinzip ist folgendes: Du hast eine Zahl, du tust die Zahl nur mal und die zwei zählst zusammen. Und dann, also du hast 1, dann stößt 1 einmal daneben, dann hast du 1 und 1 ist 2. Dann zählst du 1 und 2 zusammen, kommt 3 raus. Und immer die letzten 2 zählst zusammen und das nächste Glied ergibt sich dann aus der Summe der beiden vorigen. Jetzt ist es so, was eigentlich irgendwie, nämlich da Herr Mystiker, überraschend ist, dass je höher man in der Fibonacci-Reihe kommt und 2 benachbarte Glieder durcheinander dividiert, also eins durchs andere, umso eher nähert man sich dem goldenen Schnitt an. Das ist fürs erste Mal überraschend. Man wird dann da hier es gibt aber auf YouTube einige Mathematiker, die das völlig entspannt erklären, warum das so sein muss. Und das wirklich Überraschende ist, du musst nicht die Fibonacci-Reihe begehen, du musst nur das Bildungsgesetz der Fibonacci-Reihe haben und du kannst mit 4 und 3872 auffangen. Und wenn du dieses Bildungsgesetz weiterfolgst, kommst du auch irgendwann einmal auf den goldenen Schnitt. Also das muss jetzt nicht unbedingt die Fibonacci-Reihe sein. Es genügt, wenn du dieses Bildungsgesetz, du zählst 2 Zahlen zusammen und das Ergebnis ist dann ein Teil der nächsten Addition und die letzten 2 Glieder zählst du zusammen. Wurscht, mit welchen Zahlen du auffangst.
Und das ist ein Verhältnis, das in der Natur deshalb oft vorkommt, weil es günstig ist als Verhältnis für viele Sachen, die dann besser funktionieren.
Ja. Also das sintert sich zusammen auf, so ist. Also das, wobei es wird ein bisschen übertrieben in der Bewertung. Also, weil wenn man es genau anschaut, so ganz genau goldener Schnitt ist es nicht. Aber das Verhältnis der Fingerglieder zueinander, also der folgt dem. Aber jetzt auf 3 Nachkommastellen, dann
muss das. Aber wenn man es genau haben möchte, dann muss man halt je nachdem mehr oder weniger Fingernägel beißen, dann geht es aus.
Ja.
Das ist der goldene Schnitt in der Mathematik oder wie man ihn in der Natur findet.
Ja, ich schwiff ab. Und dieses Buch hat eben keinen Goldschnitt, sondern der mit dem goldenen Schnitt, wie gesagt, nichts zu tun hat, sondern ein Pink-Schnitt. Also die Seitenkanten sind pink an diesem Buch, was sehr schön ist und auch farblich, als hätte man sich's ausgemacht zum Erscheinungsbild des Heilspastors, insgesamt passt. Das ist sehr schön.
Aufgebaut ist es ja als, wie soll man sagen, als zweiteiliges Buch, wenn man so möchte, aber die Teile wechseln sich immer ab, fast ein bisschen wie eine Fibonacci-Reihe, wenn man so möchte.
Ja, ja.
Und zwar 15 Kapitel gibt es, es gibt eigentlich sogar 16, weil es noch einen Epilog gibt, eigentlich sogar 17, es gibt eine Einleitung und dann einen Epilog. Die 15 Jahre der Science-Busters, weil darum geht's in dem Jubelbuch, sind so aufgebaut immer, was ist im Jahr 2007 etwa zumindest teilweise in der Wissenschaft bemerkenswert gewesen oder zumindest so bemerkenswert, dass wir darüber Auskunft geben können. Und danach, was ist im Jahr 2007 bei den Science-Busters passiert, das ist relativ leicht zu erzählen, weil da ist es zur Gründung gekommen und die ersten Live-Shows haben stattgefunden und so geht es durch. Und am Ende des Wissenschaftskapitels, bevor das Science-Busters-Kapitel beginnt, gibt es immer eine kurze Rubrik, die heißt Smalltalk-Hilfe.
Ja, das ist, weil oft steht man ja benannt und weiß dann nicht, worüber man reden soll. Und wenn man den goldenen Schnitt zum Beispiel abgehandelt hat und das Gegenüber irgendwie noch dürstet nach Information, was nicht sein muss, dass man anfängt zu reden, weil oft einmal redet man so, weil zum Beispiel wir und so. Und da gibt es eine Smalltalk-Hilfen.
Zwischendurch hat das unnützes Wissen geheißen, das ganze Buch reingeben.
Ja. Das ist übrigens großartig. Also ich mag das sehr. Und eine Smalltalk-Hilfe ist zum Beispiel Rotze aus dem All. Wenn Sie das nächste Mal nach einem Regenschauer durch die Gegend spazieren und ein wenig Hunger kriegen sollten, dann halten Sie sich einmal Ausschau nach Sternenrotz oder Teufelsdreck, Hexenkas oder Zauberbutter. In Wahrheit alles dasselbe, nämlich Nostoc commune. Das sind Bakterien, die sich zu großen Kolonien zusammenschließen und durch den Regen zu einer glibbrigen Masse aufquellen. Der berühmte Forscher Paracelsus hat das Zeug im 16. Jahrhundert für die Ausscheidungen von Sternen gehalten. Seiner Meinung nach ernährten sich Sterne von Feuer und wer isst, muss auch aufs Klo gehen, was prinzipiell richtig ist, aus astronomischer Sicht aber doch eher falsch. Essbar ist dafür aber Nostoc commune dennoch. In Asien wird Sternenrotz gern verzehrt, was vermutlich auch daran liegt, dass die Bakterienkolonien dort Gemüse der himmlischen Unsterblichen genannt werden.
Vielleicht ein ganz gutes Anschlussthema, wenn man darüber geredet hat, wie lustig das ist, dass auf Italienisch Muscheln Kotze heißt.
Ja.
Dann kann man mit Sternenrotz vermutlich punkten, sonst sollten wir eher überlegen, ob man das Thema aufbringt. Das war eine sehr schöne Smalltalk-Hilfe von 15 Smalltalk-Hilfen, die es in dem Buch gibt. Auch die Frage wird geklärt, wie viele Leute denn ungeduscht ins Freibad kommen dürfen oder ins Hallenbad, um die Menge Ammoniak auszugleichen, die jemand hineingebracht hat, der reingeschifft hat.
Und? Muss man sich anschauen,
wenn man die Zahl wissen möchte, ob man sich beim Furzen mit Corona anstecken kann, warum Füchse in den Wald gacken dürfen, aber Hunde nicht und so weiter und so fort. Viele schöne Themen, nicht nur aus dem Fäkalbereich, warum sich Mistkäfer tatsächlich am Firmament orientieren, zum Beispiel auch. Also das streift es nur am Rande und das Kapitel des Jahres 2018 aus wissenschaftlicher Sicht bestreitest du und schreibst dort über Holz.
Ja, weil ich irgendwie, wie gesagt, also wenn Handwerk gut erledigt wird, habe ich eine große Freude und ich bemühe mich da auch selbst ein bisschen was herzustellen. Holz ist als Werkstoff einfach für mich so faszinierend. Weil Botaniker teilen Bäume natürlich anders ein als ich, ne? Weil da geht es dann um die Unterscheidungsmerkmale wie Rinde, Blätter, Früchte oder Samen, und für mich ist eigentlich wenn der Baum einmal liegt und lockert ist, die Rinde ist gestört.
Also da zumindest hat er da seine irdische Wanderschaft als Lebewesen schon hinter sich.
Genau, ja. Und da gibt es dann eine Unfeuerbestattung, nämlich als Tisch zum Beispiel bei mir. Es ist dann irgendwie auch nachhaltig, zumindest nachhaltig als Ausziehen, obwohl das ja eigentlich irgendwie klimaneutral wäre. Also in Wahrheit, naja, weil das, was der Baum an CO2 aus der Luft gesaugt hat, blasen wir dann, wenn wir out sind, wieder weg. Wenn man als Tisch daheim stehen hat, nicht.
Ja, und aber also, da ist das noch immer konsumiert, oder?
Ja, genau.
Also deshalb haben ja die Bäume quasi in unserer Selbstwahrnehmung als Krone der Schöpfung sind die Bäume und Wälder ja Angestellte, die uns das CO2 wegspeichern sollen.
Ja, ja, richtig. Obwohl angeblich, aber ich habe jetzt gehört, dass Moore da viel besser funktionieren als CO2-Speicher, passt dann halt kein Baum.
Das haben wir in unserem letzten Buch, Global Warming Party, sehr ausführlich beschrieben, dass die Moore, die es gibt, so viel CO2 speichern wie alle Wälder der Welt gemeinsam. Jetzt will man vieles wieder rückgängig machen und kommt drauf, dass es sehr viel leichter ist, ein Moor trocken zu legen, als es wieder feucht zu kriegen.
Ja, das kann man vorstellen. Holz ist für mich ein sehr faszinierender Werkstoff, weil ich mag's, wenn sich gewisse Schönheiten harmonisch ergeben. Also die Struktur von Holz, also Ebenholz ist auch faszinierend und ist halt nur schwarz. Aber so Sachen wie Schlangenholz ist wirklich schön, wenn man sieht, wie sich die, wenn die Zeit auf einmal so sichtbar wird. Also weil so ein Baum mit sehr engen Jahresringen, da weiß man, also wenn man ein bisschen was weiß über die Welt, weiß man, das hat lang gedauert. Also bis der Baum einmal ein Baum war und dann sich gehalten hat, das ist, also diese vielen Jahre sind das ganz eng beieinander sind, weiß man, und man hat ein bisschen Respekt natürlich, ein bisschen depper, man sagt, ich habe Respekt vor dem Baum, der gerade umgeschnitten worden ist, der hätte man sich jetzt im Schädel lassen. Weiß ich schon, aber manchmal, irgendwann fällt er eh um. Also Walnussbäume werden zum Beispiel auch nicht älter als 250 Jahre.
Aber trotzdem, die meisten Menschen fallen vorher um, bevor der Baum umfallen wäre.
Ja, schon. Ja, nur wenn man sie beim Geborenwerden nur Zeit lässt und dann am Walnussbaum hat, der 230 Jahre alt ist, kannst du ihn umschneiden, aber das ist ein bisschen
so. Also wenn man das gewissenlose Fällen von einem Walnussbaum in der Verwandtschaft schon vorbereiten möchte für die Ur-Urenkelinnen und Enkeln, dann sollte man jetzt pflanzen und die können den dann umhacken und der Ur-Uronkel Günther hat das gemacht und deshalb geht das jetzt.
Ja, genau. Und dadurch lässt man sich dann ein Materl zimmern fürs eigene Grab. Aber Walnuss ist zum Beispiel ein irrsinnig schönes Holz, weil es die Zeichnung, wenn der Baum sich teilt und man schneidet es dann auf an der Gabel, also dort, wo der Stamm zu zwei Stämmen wird, also nicht bei der Astralweg, das kann auch irgendwie schön sein, aber wenn den Baum so durchschneidet, dass beide Äste sichtbar sind. Das, was da im Baum passiert, an Zeichnung, dort, wo er sich gabelt, das ist unpackbar schön. Das Pech ist nur, dass dort gerne mal aber auch Löcher im Holz sind. Das heißt, man muss mich bitte schauen, weil ich habe einen Tisch bauen lassen, wo so Sachen sind. Und da habe ich sehr mühsam, also ich habe ein bisschen mitgebaut, nur gebaut hat ein Tischlermeister. Und aber der Entwurf war von mir und da habe ich dann zwei Stück riesige Brillen Walnussholz gekauft und mit schöner Zeichnung, nur dort, wo die Zeichnung ist, hat man dann solche Unregelmäßigkeiten im Holz, dass man das nicht nehmen kann, weil da ist dann ein Loch drin und so. Da muss man sehr sorgfältig auswählen, dass es dann symmetrisch, wenn man das spiegelt, ein schönes Bild ergibt. Also Walnuss ist ein wunderbares Holz.
Vom Schlangenholz kann schnell als Walnussholz. Schlangenholz klingt in deinen Ohren ganz selbstverständlich klar. Schlangenholz. Brauche ich jetzt nicht erklären, weiß jeder, wie das ausschaut. Ich zum Beispiel nicht. Was ist Schlangenholz?
Das ist ein Baum, der wohnt in tropischen Gebieten und das ist ein sehr, 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 sehr hartes Holz. Das ist auch sehr, 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 sehr schwer und daher auch sehr, 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 sehr dicht. Und wenn man es längs der Faser aufschneidet, hat es so ein Muster, was als schlangenhautartig bezeichnet werden kann. So helle und, also ein heller Grund, darauf sind dunkle Flecken, die sind so klein Fingernagel groß, in einer eigenen Regelmäßigkeit. Und das ist sehr schön. Und das Holz ist aber auch als Stirnholz sehr schön, weil man da eben dann die Jahreslänge sieht. Und wenn man das schleift, also mit 7000er Schmiegel, also man fängt auch mit einer Feile, braucht man echt ein normales, wenn du eine Metallfeile nimmst und du machst dich an Holz, dann bist bald einmal weiter. Bei Schlangenholz, wenn man das Stirnholz mit der Feile bearbeitet, also das, was eine Säge an Unregelmäßigkeiten verursacht, wenn man es durchschneidet, weil die Säge geht nicht komplett plan, sondern die macht so kleine Rippeln, bis man mit einer Feile diese unter 1 Millimeter dicken Rippeln weggefeilt hat, stehst du am Tag. Das ist das habe ich sehr gern, weil ein Material so beständig und so hart ist. Aber wenn man das dann endlich plan hat und dann schleift, so dass es spiegelt, das kann man, weil das Holz eben so dicht ist, dann hat das eine haptische Qualität auch irgendwie. Weil gewöhnlich so, ich denke, wenn man was Glattes angreift, glatt. Und, aber wenn du es in der Hand hast, das also ist vielleicht ein bisschen Placebo, aber es fühlt sich einfach wahnsinnig wertig an.
Ja, natürlich, wenn man so lang daran arbeitet, das kennt man ja, diese Gutsherrenart der Esoteriker, die dann deshalb wirksamer werden, weil die Menschen sich so unterordnen müssen und dann war es das wert, wenn man sie so demütigen hat lassen müssen und anstrengen. Wenn
aber ich muss gestehen, weil ich mache dann so kleine Objekte aus Holz und wenn ich das wem in die Hand gebe, der nicht stundenlang dran herumgeschliffen hat, sondern nur das in der Hand hat, hat doch jeder gesagt, boah, ma, das ist aber ein Handschmeichel, das fühlt sich so.
Ja, aber es ist noch nicht doppelt verblendet, weil du kommst natürlich auch mit leuchtenden Augen und erzählst wahrscheinlich schon.
Ja. Also man müsste irgendwie wirklich wo hinlegen und schauen, wer es mitnimmt. Den dann verfolgen und fragen, wie es ihm gefällt. Also ja.
Wenn die Schlangenholz sehr hart ist und sehr enge Jahresringe hat, dann gehört es vermutlich, es gibt die Einteilung in harte und weiche Hölzer.
Richtig, genau. Das kommt aus der akademischen Botanik, nämlich Nacktsamer oder Bedecktsamer. Und die Bedecktsamer, also die Angiosperme.
Klingt ein bisschen wie ein Schunkellied am Oktoberfest. Nacktsamer, Bedecktsamer.
Genau, also Angiospermen oder Gymnospermen. So, also es geht darum, wie die Samen am Baum vorhanden sind und die Bedecktsamer sind Laubbäume, wo wie Apfel oder Birne oder Kirsche und die Nacktsamer sind Nadelhölzer. Und die Nadelhölzer ist Weichholz und die Laubbäume sind Hartholz.
Ist das eine grobe Näherung oder ist das wirklich ein...
Das ist fast durchgehend. Es gibt aber, interessanterweise ist Balsaholz zählt nach der Einteilung zu den Harthölzern, weil der Balsabaum Blätter hat. Balsaholz ist nicht hart. Also Balsaholz kannst du wirklich mit gestreckten Finger eine stieren. Das ist also nicht hart, wird von Modellbauern gern genommen. Die Einteilung in Nadel- und Laubbäume ist auch nicht, zumindest mal phänotypisch, nicht so stramm aufrechtzuerhalten, weil Ginkgo-Bäume sind, was sind die? Das sind eigentlich Nadelhölzer, obwohl die Blauen ausschauen wie Blauen. Aber es sind von der Nacktsamer, Bedecktsamer Einteilung her, zählen sie zu den Nadelhölzern.
Also die Nadeln sind als solche auf den ersten Blick nicht erkennbar, wenn man es nicht weiß?
Die sind nicht als Nadel erkennbar, weil sie irgendwie ausschauen wie Blätter, aber es sind... Na gut, es gibt ja noch was Lustigeres, nämlich die Welwitschie. Das ist ein Ja, also lange habe ich überhaupt nicht gewusst, was da los ist. Das sind also grob einmal Pflanzen, die in der Wüste leben und die sind also nicht schön. Nämlich aber hochinteressant, die werden wirklich mindestens 1000, wenn nicht 2000 Jahre alt, zählen auch zu den, nach der Einteilung zu den Nadelhölzern, haben nur zwei Nadeln, zwar, nämlich Blaren, die, solange es diese Pflanze gibt, wachsen und die wachsen halt am Boden, weil der Stamm von diesem Baum wird bis zu 1,5 Meter Durchmesser und nicht höher als, glaube ich, ein 3/4 Meter. Also das ist ein völlig absurdes Ding. Welwitschia mirabilis, glaube ich, heißt. Weil man, also man steht in der Wüste in Afrika, steht, kann man nicht sagen. Also was, wer Brades hoch ist, ist stehen schwer. Zählt zu den Nadelhölzern. Wird aber als Bauholz kaum verwendet.
Wäre hartes Holz oder weiches Holz?
Das wäre dann Weichholz, weil Fichtenholz ist das Prominenteste. Gut, Fichte ist nach dem Krieg viel angebaut, kann man sagen, worden, weil das halt sehr schnell wächst. Und wenn du bald einmal viel Holz brauchst, ist natürlich gescheiter, du machst das mit Fichte als mit Welwitschie.
Ne? Was bestimmt denn, warum ein Holz weich ist?
Dass die Dichte, nämlich wie schnell der Baum wächst. Also es gibt natürlich auch, der Baum wächst, kann man sagen, zwischen Baum und Borke. Außen hast du die Borke, also die Rinden, die einfach gegen Wind und Wetter schützt. Dann unterhalb der Borke kommen nur ein paar Schichten, die ich jetzt nicht auswendig weiß. Dann kommt das Kambium. Das ist die Schicht, in der gewachsen wird. Und da wird nach innen Xylem abgegeben, heißt es. Das wird dann zu Holz. Da gibt's Splintholz. Das ist das Holz, wo gerade noch was frisch ist. Und nach innen verholzt der Baum immer mehr. Das geht dann schlagartig. Gibt's dann einen Jahresring. Ab dem hast du nur mehr Kernholz. Das ist das harte Holz. Splintholz wird, kannst du für nichts brauchen, weil das ist auch noch schwach und noch nicht verholzt genug. Gewachsen wird, indem der Baum eben über seine Wurzeln Nährstoffe, die stückelweise in Symbiose mit Pilzen aufgeschlossen werden, aufsaugt und das dann eben im Kambium anlegt. Außen ein bisschen Rinden und nach innen halt Xylem.
Und die Jahresringe, der Abstand zwischen den Ringen ergibt sich daraus, wenn er alt wird, der Baum, dann müssen die Ringe zusammenrücken und ansonsten sind sie weiter auseinander?
Nein, die Jahresringe ergeben sich aus dem Wechsel der Jahreszeiten natürlich. Also deswegen, also nicht natürlich, darf ich ein bisschen weniger goschert. Also die Jahresringe ergeben sich aus dem Wechsel der Jahreszeiten, weil da der Baum halt sich tatsächlich von Licht und Luft ernährt, ist sein Wachstum davon abhängig, wie viel Licht und Luft gibt. Mhm. Und es gibt jahreszeitlich bedingt im Winter halt weniger Licht. Luft ist gleich viel da, aber Licht gibt's nicht. Die Licht, diese Energie wird dann umgesetzt über Photosynthese zu Wachstum. Und das heißt, dort, wo weniger Licht auf den Baum fällt, weil es halt gerade Herbst oder Winter ist, wächst er weniger, ein bisschen schon noch, und dort sind dann die Jahresringe, die Schicht ist dann dichter, da kommt weniger eine, und dort, wo viel Licht ist, dass der Baum viel wachsen kann, dort hat er dann einen breiteren Wachstums.
Also mit voller Hose ist leicht stinken, ist das Sprichwort dazu.
So kann man sagen, ja, genau. Je mehr Licht der Baum bekommt, umso breiter sind dann die Jahresringe. Wenn aber jetzt zum Beispiel eine Fichte bei uns viel Licht bekommt, wird sie halt breite Jahresringe bekommen. Eine Fichte, die irgendwo in Nordnorwegen steht, in einem abgeschatteten Tal, wird natürlich weniger schnell wachsen. Das heißt, die wird auch engere Jahresringe bekommen und das Holz ist dann härter als das, was bei uns in der Sonne steht.
Und dieses Schlangenholz, wenn du zuerst erzählt hast, dass das ganz enge Jahresringe hat, wo wächst das dann? Das wächst noch im Schatten von der norwegischen Fichte?
Nein, das wächst in den Tropen, also dort, wo es eigentlich eh warm und sonnig ist. Nur ist es so, also dort im Regenwald und so, wo diese Pflanzen wachsen, dort ist es gut für alles, was lebt. Das heißt, Pilze, Parasiten, Schädlinge, wurscht, es etabliert sich irgendwas, was sich von dem ernährt, was sonst noch da ist. Mhm. Das, was dem schutzlos gegenübersteht, wird weggefressen und das gibt's da nicht. Nur die Pflanzen, die nicht weggefressen werden können von den Schädlingen, Pilzen, Parasiten, was da was gibt, die gibt's dann auch. Also es ist Evolution, man darf die Dinge halt nicht vom Ende her denken, dass irgendwann ein Baum denkt hat, ich werde besonders hart, weil dann kann ich bitte. Nein, also die Wachen gibt's nicht und die Horten bleiben stehen. Und deswegen, also ja, nur die Harten sind der Garten. Und das heißt, dort, wo die Bäume wachsen, wachsen nur Bäume, die gegen Parasitenbefall immun sind, weil die nicht immun sind, gibt's nicht.
Und die sind dann so hart, dass wenn Termiten hinkommen, dann denken sie, da beiße ich gar nicht rein oder die probieren das trotzdem?
Die zerbeißen sich die Mandibeln. Also da kann man probieren, nur geht nicht.
Wenn du jetzt sagst, du hast Schlangenholz bearbeitet und es ist besonders mühsam, aber dir bereitet es Freude, je widerspenstiger das Holz ist, desto schöner der Werktag. Mhm. Und am Ende ist es so glatt, dass man sie spiegeln kann und es sei was Besonderes oder ist was Besonderes von mir aus. Wenn das so hart ist, dass sie selbst die Schädlinge, die darauf spezialisiert sind, die Kiefer ausrenken, wie fällt man dann so am Baum?
Mit einer Motorsäge kommt man durch. Also die Motorsäge.
Aber die gibt es jetzt noch nicht so lang, gibt es ein paar Jahrzehnte. Die Motorsäge, wie hat man es denn früher gefällt? Weil vermutlich, oder stehen die alle noch, die alten Bäume sind so lang gestanden, bis die Motorsäge erfunden worden ist?
Nein, dann halt mit der Axt. So. Und es gibt einen Baum, das ist das härteste Holz überhaupt. Das hat bei uns heißt Pockholz, botanisch heißt es Lignum Vitae. Das wohnt, der Baum wohnt, ja, weil der Zähler ausgefüllt, in Mexiko, diese Gegend. Und dort, wo der Baum wächst, heißt er Quebracho, was eine Verballhornung ist von Quebrahatcha. Und das heißt übersetzt Axtbrecher. Und das ist das härteste Holz überhaupt.
Das heißt, aus dem Holz macht man die Axtblätter, um die weicheren Bäume zu fällen?
Nein, also aus dem Baum macht man schon interessante Sachen, aber also den kann man schon mit der Axt auch, nur da musst, also das ist nicht mit drei Hieben weg, also da musst du wirklich anstrengen. Und dann ist das Problem, dieses Pockholz ist Eisenholz und Eisenholz ist eine sehr ungenaue Bezeichnung, nämlich Eisenholz beschreibt alle Hölzer, die eine Dichte von mehr als 1 Gramm pro Kubikzentimeter haben, was jetzt irgendwie sehr akademisch klingt. Es schwimmt nicht. Mhm. Man kennt es gewöhnlich, Holz schwimmt im Wasser. Nein, nicht jedes. Also alle Hölzer, die, wenn sie ins Wasser schmeißt, untergingen, weil sie schwerer sind, spezifisch schwerer als Wasser, heißen Eisenholz. Und dieses Pockholz ist eben Eisenholz.
Aber schon von Natur aus, nicht weil da Schwermetalle eingelagert werden, die wir Menschen in die Luft gebracht haben, sondern es ist an sich schon so dicht, dass es so schwer ist, dass es gar nicht schwimmen kann.
Genau. Also, es gibt einige, also Grenadil oder Amaranth, was auch ein sehr schönes, das ist Violett, ist ein schönes Holz, und eben Schlangenholz und dieses Pockholz. Und das Pockholz ist sehr ölhaltig noch dazu, also ist nicht so viel Öl, dass das dann am Wasser schwimmt. Das ist,
Also man hat keine Fettaugen, wenn das Bockholzstück gerade untergegangen ist.
Ja, halt gibt's Bockholzsuppe. Das ist in sich sehr ölhaltig und das hat man früher, verwendet für Lagerschalen. Weil, also irgendwie sind, Gott, die Seefahrt hat es gegeben und irgendwie hat irgendwer von irgendwo, dort wo es war, Pockholz mitgebracht, weil er gesagt hat, arges Material, Tiefwerk gewesen sei wie ich. Und bei uns haben das dann Menschen auch gesehen und gesagt, was machen wir mit dem? Zum Beispiel für Mühlräder oder so, also wirklich schwere Last, keine hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten. Wenn man da eine Rundung ausfräst aus dem Pockholz, bis es kreisrund ist, und da eine dicke Achse einlegt, dann kann sich die drehen, weil das Holz, dieses Lager selbst schmierend ist. Und man hat sogar beim ersten Atom-U-Boot der USA, war die Lagerschale für die Schiffsschrauben aus Pockholz. Also das war kein Kugellager oder sonst was oder Rabbit, sondern es war einfach, man hat das Holz genommen, schön ausgefräst und die Axt durchgesteckt und...
Weil man es noch nicht besser können hat oder weil man gedacht hat, dann ist ein bisschen weniger Metall, dann ist es schlechter detektierbar oder als Liebhaber, weil der das gebaut hat, gedacht hat, da gönne ich mir ein bisschen was und dann baue ich das Bockholz ein?
Nein, weil man hat nicht viel Möglichkeiten. Man kann ein Babbitt-Lager machen, das ist eine spezielle Mischung aus Blei und Zink, glaube ich. Das wird gegossen, das Lager, und das ist ein Gleitlager. Muss man schmieren oder ein Kugellager, was auch irgendwann einmal ein Krawall macht, weil Kugellager rennt nicht geräuschlos. Und wenn du wirklich jede Art von Geräusch vermeiden willst, weil das, was das Kugellager an Geräusch macht, weil ohne Geräusch geht's nicht, gibt es ja dann an die Achse, also an die Welle weiter. Und dort, wo die Schiefschraube sich dann dreht, die hat für Oberfläche, die nimmt dann die Zobelei vom Kugellager über die Welle bis nach außen hin weiter. Und dann, wenn man lieber leise sein will, nimmt mein Lager, was selbst schmierend, gleitend einfach keinen Krawall macht.
Damit man eben leichter unentdeckt bleiben kann.
Was beim U-Boot sinnvoll ist.
Hast du mit Bockholz schon mal gearbeitet?
Ja, und das ist ja strammer als Schlangenholz. Das ist, wobei, es ist lustig, wenn man Bockholz schleift, dann hat man Jahresringe, sehr, sehr enge, wunderschöne Jahresringe, Orgezeichnung. Und über diese Jahresringe hat man dann auch noch ein Muster, schaut aus wie ein Moiré. Also wirklich arg, man dachte, was ist das?
Also ich weiß Moiré, weil das ist der Grund, warum man keine kleinen Karosarkos im Fernsehen haben darf, weil dann entsteht da
Indifferenz von
Aber was ist das genau, Moiré?
Moiré ist eine Indifferenz von zwei Wellenmustern, die sich überlagern und man sich dann dort, wo zwei Wellenberge einander begegnen, hat man eine Verstärkung, und wo zwei Wellenberge ineinander, oder Wellenberg und Wellental einander begegnen, hat man eine Auslöschung. Und wenn das nicht völlig synchron ist, sondern wenn die Häufigkeit von Wellenbergen, also in dem Fall Punkten, so, wenn die nicht völlig gleich sind, das heißt alle waren halt halben Millimeter, sondern die einen haben 0,5, die anderen 0,51 Millimeter Häufigkeit, dann verschiebt sich die Trefferquote und es ergibt sich dann ein Muster dort, wo die Begegnungen der Täler und Berger sind, wie bei einer Nonius-Skala bei einer Schublehre.
Das ist schwierig jetzt.
Ist kompliziert zu erklären.
Aber also ein Fachbegriff mit einem anderen zu erklären.
Ja.
Aber es wird verschwommen.
Also es wird verschwommen,
bei uns bei den Science-Busters-Aufzeichnungen, wenn wir aufzeichnen, was wir die Woche wieder machen werden, dann ist es bei Regie und Kamera sehr unbeliebt, wenn man ein Kleidungsstück anhat, das einen Moiré-Effekt erzeugt und dann hört man Moiré und dann muss man entweder sich woanders hinstellen oder was anderes anziehen.
Ja.
Und das Bockholz macht Moiré. Warum? Weil sie sich gedacht hat, mit dem Fernsehen möchte ich nichts zu tun haben.
Nein, es schaut nur aus wie Moiré, aber das sind Harzkanäle im Holz. Aber es ist wirklich, also muss man sagen, es schaut wirklich arg aus.
Die Kanäle macht das Holz aber selber oder macht das selber, machen irgendwelche Parasiten, aber da wird niemand durchkommen. Nein,
kommt, beim keine Angst haben.
Nein. Wenn das jetzt verarbeitet worden ist, das Bockholz, und so hart ist und für manche Zwecke so günstig, aber nicht schwimmt. Jetzt wächst ja der Baum, wo das Bockholz herkommt. Wie heißt der Baum eigentlich?
Lignum vitae.
Also Bockholzbaum, wäre das der Name?
Ja.
Der wächst ja nicht unter Wasser oder der wächst ja nicht im Sägewerk, wo man dann weiterverarbeiten kann, sondern im Wald. Wie kriegt man den dann zum Sägewerk? Weil weicheres, schwimmendes Holz, das kann man ja auf Wasser transportieren.
Ja, früher
der Flößer war ja ein Beruf, wo ja viele, habe ich irgendwann mal gelesen, gar nicht schwimmen haben können, weshalb es auch so viele Sagen gibt, dass die Jungfrauen und die Ahnfrauen ja. den jungen Flößer in die Tiefe gelockt haben, weil er halt schlicht und einfach nicht schwimmen hat können. Aber wenn das überhaupt nicht schwimmt, wie kriegt man das denn dann überhaupt ins Sägewerk zum Weiterverarbeiten oder wird das im Wald verarbeitet?
Das geht nicht. Man muss schon dorthin, wo welche Maschinen sind. Ich stelle mir vor, dass man dann halt einige andere Bäume, die kein Eisenholz sind, fällt, aus denen ein Floß bastelt, was so tragfähig ist, dass man den Lignum-Vitae-Stamm da draufschmeißt, ohne dass das Floß mit der schweren Last untergeht. Mhm. Stell mir vor. Aber ein Floß aus Lignum-Vitae kann, ja.
ist für den Meeresgrund gemacht oder fürs Flussbett.
Genau, kann man hoffen, dass irgendwer ein Atom-U-Bus vorbeikommt und einer das auch dran kauft, braucht die Lagerschalen.
Und dann wird das weiter verarbeitet. Braucht man das heute noch oder ist das heute eine Liebhaberei, wenn man mit Bockholz arbeitet?
Na, heute ist es, glaube ich, eher eine Liebhaberei. Also ich glaube nicht, dass irgendwer ein Möbelstück aus Bockholz daheim hat. Hm. Weil es ist auch widerspänig und deswegen kannst du es auch nicht hobeln. Widerspänig hat. Beim Hobeln schaut man, dass man so hobelt, dass man die Maserung in einer nicht gegen den Strich hobelt, dass man quasi abfallend hobelt, so dass die Holzschichten, die Jahresringe in die Höhe stehen und dass man die so kappt, also nicht gegen den Strich. Mhm. So. Und das ist bei Bockholz, das wächst irgendwie. Also das ist sehr eng und verschlungen. Und wenn man das, ich habe drum daheim, das habe ich mir beim Tischler mit dem mechanischen, also es heißt Hobel, nur das ist ein Tisch, da ist eine Stahlwalze drin mit Klingen und da zieht man das dann drüber und das reißt es runter und das geht bei jedem Holz ist es nachher wirklich glatt und bei Bockholz dort, wo das widerspänig ist, geht nicht. Also das schaut aus wie zfetzt.
Da hobelt man dann noch oder feilt noch viel länger als beim Schlangenholz.
Mhm. Jo.
Wenn Schlangenholz ein Tagwerk ist, dann ist das ein Wochenwerk.
Ja, also 2-3 Tage. Also auch mit Schmiegelpapier, das ist beim 60er Schmiegel, das ist wurscht. Das muss man schon wirklich wollen.
Jetzt kommen wir, weil die Zeit schon fortgeschritten ist, heute nimmer mehr zum Schmieden und deiner Leidenschaft für Metall, aber du hast begonnen, du magst halt Handwerk gern, gut gemachte handwerkliche Dinge und Tätigkeiten schätzt du und das aber Holz, aber wie bist du dazu gekommen, Holz zu mögen? Also man kann ja Holz mögen, aber das ist ja wirklich eine Leidenschaft, das geht ja übers normale Mögen hinaus.
Das kann ich gar nicht sagen. Ich kann mich noch erinnern, wie ich im kleinen Café gearbeitet habe. Das hat der Hermann Tschech als Architekt gestaltet, inklusive der Bar. Und die Bar hat oben so eine, also nicht Resopal, aber so eine Oberfläche, ja.
War das oft der Witz, der Resopal?
Nein. Ganz neu. Zum ersten Mal. Schaut aus wie Bakelit-Oberfläche gehabt. Und dort, wo man sich mit dem Arm draufland, an der Kante, das war Eichenholz. So geschwungen, dass man da wirklich schön gemütlich mit dem Ölbogen, mit dem Unterarm sich einladen kann. Und manchmal sind Männer gekommen, die entweder Architekten oder Handwerker, Zimmerer oder sowas waren. Also die haben nicht die Zimmerer-Kluft auch gehabt, aber an dem, wie die einen kommen sind, sie umgeschaut haben, alles gesehen haben, und wie die dann diese Holzkante angegriffen haben, das hat mir sehr gefallen, dieses Wissen um die Qualität von dem, was da wer gemacht hat. Das hat mir sehr gefallen. Und irgendwie offenbar ist nicht so, dass ich da eingefallen habe, aber es ist diese Bereitschaft, sich schönen Werkstoffen zu erfreuen, offenbar immer schon da.
Jetzt hat der Baum ja einen sehr guten Ruf bei uns, weil er eben so viel CO2 speichern kann, weil er so schön ausschaut. Natürlich, also das, was ihm von den Baumumarmern angedichtet wird, ist ein Holler, aber ansonsten gilt der Baum als Freund, was aber nicht alle Bäume wissen, dass sie sein sollen.
Ja, also wenn man in Ruhe lässt, ist ja eine mal co-autistische Freundschaft betreibbar. Es gibt manche Bäume, die sind nicht sehr freundlich. Also gut, erstens einmal, der Holzstaub ist giftig, Eibenholzstaub, und das weiß ich mittlerweile, ist sehr giftig.
Mhm. Warum weißt du das?
Aus Empirie. Es gibt gewisse Informationen, an die kommt man eher besser nicht empirisch, aber ich hab's ja schon gewusst, dass Holzstaub giftig ist und dass Eibenholz. Nur ich dachte mir bei all dem, was ich da darüber gelesen habe, das ist dann immer die Berufsgenossenschaft Holz- und Bauwirtschaften. Da wird dann gesagt, dass man im Sägewerk, und ich denke mir, ja, wer 15 Jahre an der Sage steht und so, sollte natürlich eine Atemschutzmaske tragen, weil das ist, wenn man auf Dauer und so jeden Tag fünfmal in der Woche, sechsmal stundenlang mit dem Holzstaub, das ist kann man nicht. Aber bei mir, das ist jemand, habe ich gedacht, im Sommer habe ich Eibenholz, ein heimisches, aber man glaubt, das Giftige kommt aus von weit weg. Nein, Eibe wächst bei uns. Und an Eibe ist alles giftig, bis auf die Beeren. Das ist lustig. Die schauen, das sind so kleine rote Zwutscheln. Und also die Samen sind schon giftig, die Blätter sind giftig, die Rinde ist giftig, alles, nur die Beeren nicht. Und das, was am giftigsten ausschaut, wo man sagt, na, da weiß ich nicht, das kannst du essen, Rest nicht angreifen. Und ich habe auf einem Bandschleifer Eibenholz, aber wirklich ein 4x4 Zentimeter, nicht einmal, beschliffen, also nicht weggearbeitet, sondern nur abgerundet auf Bandschleifer. Es ist mir dann ein bisschen später, haben wir gedacht, na gut, Eibe, das sollte vielleicht schon Atemschutzmaske aufsetzen, und es war aber dann schon zu spät, weil am Abend habe ich einfach die Lunge nicht mehr voll bekommen und aus den Augen ist mir was rausgerunnen wie Fugenmasse. Und,
das war doch sehr, sehr beunruhigend, oder?
Ja.
Und das ist wirklich eine Eibenholzstaubvergiftung?
Ja. Ich habe dann nachträglich erfahren, dass nur die Atemschutzmaske gleich zu Beginn aufgesetzt auch nichts genutzt hat, weil dieses Gift auch über die Tränenflüssigkeit in den Körper gelangt.
Also eine Brille hättest du auch noch aufsetzen müssen.
Taucherbrille, ja.
Und dann, also, das hättest du wissen sollen, oder das hast du gewusst und hast
ignoriert? Ich habe es aber nicht geglaubt. Ich meine doch, das ist nur für langjährige Exposition. Das ist, wenn man mal stundenlang und Wochen und Jahre lang im Holzstab steht, dass man dann ein bisschen, Eibe ist wunderschönes Holz auch, wirkt wirklich schön.
Aber du hast das dann halt eine Zeit lang nur mal verschwommen gesehen.
Ja, und die Haut war, ich habe ausgeschaut wie ein Ausschlag, komplett rot, bugelt die Haut, also nicht gut.
Also wenn man das haben möchte,
dann ist das, nimmt man sie, genau, am besten mal Bandschleifer, Stickel Eibenholz, drüber beugen, tief einatmen.
Jetzt haben wir es doch zu viel vorgenommen am Anfang. Das heißt, die Geschichte, wie du zu den Science Busters gekommen bist.
Machen wir das nächste Mal.
Und warum du so gerne Metall bearbeitest, nämlich schmiedest, machen wir einfach das nächste Mal. Entweder zum 60er oder davor. Es gibt noch ein Holz, das ist auch im Buch, in unserem Buch, Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, reingeschrieben, nämlich ein Holz, das so arg ist, dass man ihm nie wieder begegnen möchte.
Das liegt in, wir haben ja vorhin gesagt, dass der Bruderbaum, wenn man ihn in Ruhe lässt, geht das Bruder durch. Das ist ein australischer Strauch eigentlich, der aber 3 Meter hoch wird, also das geht dann schon als Baum. Ab 3 Meter kann man so. Also wenn die Velvetsche zu den Nadelhölzern zählt, ist gimpi ein Baum. So. Der ist nicht das Holz, also was das mit dem Holz, was das macht, weiß, glaube ich, überhaupt niemand, weil den Baum greift man am besten erstens nicht an und zweitens geht auch am besten ganz weit außen drumherum.
Wie schaut er aus, wenn man den meiden möchte? Das sollte man ja wissen.
Ja, eigentlich unspektakulär, nur er hat so, was die Brennnessel bei uns haben, heißt auch australische Brennnessel, was ein bisschen euphemistisch ist. Und wobei, wenn man weiß, wie in Australien die Tierwelt, also alles, was sich bewegt, will dich töten und was sich nicht bewegt, geh am besten ganz weit weg. Nämlich Gimpy Gimpy, heißt herzig, so. Hat Brennhaare auf der ganzen Pflanze, also nicht nur die Blätter, sondern auch die Rinde. Diese Brennhaare wären ja eigentlich, wenn man knapp vorbeigeht, wurscht, solange man nicht ausstraft, falsch. Die werden auch abgeworfen, die fliegen herum. Und diese Brennhaare, das sind so Nadeln. Und die sind mit einem Schmerzmittel gefüllt. Und zwar Schmerzmittel im Sinn von nicht gegen, sondern für Schmerz. Die gehen auch durch Schweißhandschuhe durch. Also das ist nicht so, man sagt, naja, ich habe eh was an, das ist wurscht, du kannst Lederhaut auch haben. Wenn dich das erwischt, bist das.
Aber warum entwickelt der Baum solche Abwehrmechanismen, weil es nur 5 gibt und damit sicher kein einziges Lebewesen jemals hingeht?
Gut, wie gesagt, darf man also nicht vom Ende her denken, kein Baum hat sich denkt, ich mache mir Brennhaare. Es hat sich irgendwie entwickelt und hat sich offenbar durchgesetzt. Und offenbar gibt es Bedingungen, wo je mehr Schmerz du verursachen kannst, umso sicherer bleibst du stehen. So. Diese Schmerzen sind, die haben, also man sagt, es ist unvorstellbar, was man da an Schmerz hat. Das Pech ist, dass das Mittel, das diesen Schmerz verursacht, gegen Morphium völlig immun ist. Also das ist ja auch deppert. Man sagt, nein, nicht Morphium, wurscht. Ich meine, man hat vielleicht schöne Vorstellungen oder so, aber das ist, am Schmerz ändert das nichts. Und es gibt eine Geschichte, man hat im australischen Busch einen Offizier gefunden mit heruntergelassener Hose, erschossen. Man hat ihn rekonstruiert, der ist in den Wald gegangen, wollte sich dort erleichtern, also ein Kabel legen, also eine Wurzel aussetzen, irgendwie in den Busch kacken, hat das auch gemacht und hat dann quasi zur Intimhygiene, sonst war nichts da, nach hinten gegriffen, hat ein Blatt von, wo es da gestanden ist, genommen und sich das durch die Kimme gezogen. Leider war dieses Blatt vom Gimpy-Gimpy-Baum. Und daraufhin hat er solche Schmerzen gekriegt, dass ihm die sinnvollste Lösung dieses Problems erschienen ist. Ja, da schießt sie jetzt, weil alles andere geht nicht. Also Gimpy-Gimpy, ganz weit weggehen, am besten nicht einmal anschauen.
Nach diesem Umfahrungstipp oder Hinweis auf eine Umgehung, Gimpy Gimpy klingt eigentlich wie ein Kinderspielzeug.
Ja, ja, ja. Aber, man glaubt, das hat runde Blätter und so fleischige Ding, was man vielleicht lutschen kann und dann schmeckt es ein bisschen nach Pfefferminz oder so.
Es ist ja 21. Jahrhundert. Gibt es da ein Antitod? Nicht nur Tod wie für den Offizier, sondern gibt es da Gegengift, wenn man denn in Berührung gekommen ist? Weil sonst müssen
was ich weiß nicht. Und diese Schmerzen halten auch Monate bis Jahre lang. Mit ein bisschen Pech hast du diese Schmerzen ein Jahr. Weil, also man kann vielleicht die Haut abtragen, weil die Nadeln bleiben in der Haut und geben auch permanent Gift ab. Also das ist.
Aber irgendwann sind sie leer, oder? Die Nadeln selber sind ja keine Lebewesen, die Gift nachproduzieren.
Ja, nein, das nicht, aber das Gift hält sie und wirkt offenbar auch sehr lang.
Also geht man besser nicht hin und schaut auch nicht hin, sondern schaut, dass man wegkommt. Ganz im Gegenteil, um eine elegante Überleitung nicht auszulassen, wo man schon hinschauen und hingehen soll. Nämlich wir sind beim Verkündigungsteil unseres Podcasts angelangt und da gibt's ein neues Programm, eine Premiere anzukündigen mit dir und Gerhard Walter.
Jo. Herz und Hirn 3 am 15. Oktober im Stadtsaal Wien. Feiern wir Premiere und wir freuen uns nicht tatsächlich, das klingt jetzt wie die Freude, ja, wir freuen uns drauf.
Und Herz und Hirn 3 gibt's, weil es 1 und 2 schon abgespielt habt?
Ja, wobei, kann man so auch nicht sagen, weil wir uns ja ewig verplaudern auf der Bühne und wir hätten eigentlich Herz und Hirn 1 ewig spielen können, weil wenn man noch ein Jahr vorbeikommen mit demselben Programm, ist es ein anderes Programm, weil es hat Vorstellungen gegeben, wo wir gesagt haben, in der Pause, spielen wir die erste Hälfte fertig jetzt oder fangen wir mit der zweiten Hälfte an und schauen wir, wie weit wir da kommen. Also es ist, wir verplaudern uns.
Gibt es schon ein Programm oder man schaut euch beim Tratschen zu?
Nein, es gibt ein Programm und wir bearbeiten das und wir haben auch Themen, die wir uns vorgenommen haben und bemühen. Nur wir gestatten es uns, wenn uns unterwegs was einfällt, dann sagen wir das. Und dann, also aber das, was wir jetzt geschrieben haben, ist eine Abendfüllung, kann man sagen, und wir hoffen, dass wir alles unterbringen, was wir uns vorgenommen haben, weil sonst hätte es fast umsonst geschrieben.
Ab 15. Oktober, Stadtsaal Wien, die Termine findet man wahrscheinlich auf deiner Website, gunkel.at und auch auf der Stadtsaal-Seite. Wenig später, beziehungsweise wenig früher, also kurz bevor Herz und Hirn 3 Premiere hat, nämlich 2 Tage davor, haben wir Science Busters Premiere mit unserer neuen Show Planet B mit Florian Freistetter, Martin Moder und mir. Das ist die neue Live-Show anlässlich 15 Jahre Science Busters. Da spielen wir auch schon fleißig Vorpremieren davor, unter anderem am 9. und 10. Oktober im Treibhaus Innsbruck. Das sind die letzten beiden Einspiel und Vorspiel und je nachdem Vorstellungen, bevor es dann am 13. die Premiere in Wien gibt. Auch da gibt es Karten auf sciencebusters.at, wie es dort alle Informationen für alle Termine gibt und auch einen Link hin auf die Seite zum Hansa Verlag oder in die Buchhandlung Ihres Vertrauens, um das Buch zu erschwingen, von dem wir heute schon viel gesprochen haben, das sehr schön ist, mit dem rosa Schnitt, den es nicht gibt im Hörbuch, aber dafür gibt es das Hörbuch gelesen von Thomas Leubel, sehr schön gelesen. Hat er das, wie schon die letzten beiden Science Busters Bücher, auch diesmal wieder und ein bisschen sind auch wir Science Busters drinnen, weil wir nämlich die Smalltalk-Hilfen eingelesen haben.
Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen oder hoffentlich können, an podcast@sciencebusters.at oder über Instagram oder Facebook, gern auch als Audiofile.
Dann können wir am Anfang wieder mal eine Frage einspielen. Alle Links und Hinweise an Studien und was auch immer an Weiterbildungsmöglichkeiten geben soll und möge, findet man in den Shownotes. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Feilen, Hobeln, Fällen und Polieren und was immer man mit einem Podcast machen kann. Wenn man ein schönes Werkstück haben möchte, danke Gunkel für die Auskünfte. Bis in 14 Tagen. Wiederhören.
Auf Wiederhören.